ARD. Das kunstseidene Mädchen. Hörspiel von Regine Arem. Nach dem gleichnamigen Roman von Irmgard Keun. Teil 2.
Ich bin in Berlin. Mit einer Nachtfahrt und noch 90 Mark übrig. Damit muss ich leben, bis sich mir Geldquellen bieten. Und kam auf dem Bahnhof Friedrichstraße an, wo sich ungeheures Leben tummelte. Und ich erfuhr, dass große politische Franzosen angekommen waren vor mir und Berlin hatte seine Massen aufgeboten. Sie heißen Laval und Briand und als Frau, die öfters wartend in Lokalen sitzt, kennt man ihr Bild aus Zeitschriften. Ich trieb in einem Strom auf die Friedrichstraße und trieb weiter, bis wir vor einem vornehmen Hotel standen, das Adlon heißt. Und alles war bedeckt mit Menschen und Schubus, die drängten. Und dann kamen die Politischen auf den Balkon, wie schwarze milde Punkte. Und alles wurde ein Schrei. Ein Schrei nach Frieden. Und ich habe mitgeschrien. Denn die vielen Stimmen drangen in mein Leib und durch meinen Mund wieder raus. Und ich weinte idiotisch aus Erschütterung. Das war mein Ankommen in Berlin. Danach entstand eine allgemeine Zerkrümelung und in mir stiegen mächtige Gedanken auf und ein Drang, Bescheid zu erfahren über die Politik und was die Staatsmännischen wollten und alles. Und da wehte mir der Abschwall der Begeisterung einen dunkelblau Verheirateten zu und wir gingen in ein Café. Ich trank Kaffee und aß 3 Stück Nusstorte, 1 davon mit Sahne, denn ich hatte gehörig Hunger. Und in mir war der Wunsch nach politischer Aufklärung.
Warum, lieber Herr, sind diese Staatsmännischen nach Berlin gekommen?
Ach, lassen wir die Politik. Sie haben Augen wie reife Brombeeren, junge Dame.
Aber was hat es mit diesem Frieden denn auf sich, den alle im Munde führen? Wird er auch halten?
Das kann keiner sagen.
Aber stellen Sie sich vor, Fräulein. Meine Frau ist 5 Jahre älter als ich.
Und Sie glauben, es kommt nie wieder Krieg?
Wie soll man das wissen, mein Kind? Ich bin ja Norddeutscher und darum so furchtbar verschlossen.
Und weiß ja, dass die, die so anfangen, es gar nicht sind und garantiert alles aus sich herausquatschen. Und merke auch, dass die Käseglocke von allgemeiner Verbrüderung sich langsam hochhebt und über uns davon schwebt.
Aber was mich noch interessieren würde, sind denn Franzosen und Juden die gleiche Rasse? Weil sie von den Nationalen nicht gemocht werden wegen dem Blut?
Statt mir zu antworten, fängt der dunkelblau Verheiratete, der angeblich so verschlossen ist, an, zu erzählen, dass er überhaupt furchtbar gutmütig ist.
Zum Beispiel meine Frau, die mir vorwirft, dass ich einen Regenschirm aus Halbseide gekauft habe, statt den großen Sessel neu beziehen zu lassen. Ist doch eine Gemeinheit, nicht wahr? Nur weil sie sich schämt, ihre Damen zum Café einzuladen, worunter auch eine Frau Professor ist. Wissen Sie, Fräulein, ich bin ein einsamer Mensch und Sie haben so ein Gefühl, das ich brauche. Ich kann nun mal nicht anders, als die Wahrheit zu sagen.
Und weiß doch, dass Männer, die immer die Wahrheit sagen müssen, garantiert immer lügen. Und merke, dass ich allmählich das Interesse verliere an dem dunkelblau Verheirateten und sage ihm,
ein Augenblick bitte, ich bin gleich wieder da.
Und gehe heimlich am anderen Ausgang raus. Ich war traurig, dass ich keine politische Aufklärung hatte. Aber immerhin hatte ich 3 Stück Nusstorte. 1 davon mit Sahne. Das ersparte mir mein Mittagessen, was eine politische Aufklärung ja wiederum nicht getan hätte. Und ich wohne nun bei Tilly Scherer in der Münzstraße. Das ist beim Alexanderplatz. Da sind nur Arbeitslose ohne Hemd und furchtbar viele. Aber wir haben 2 Zimmer. Und Tilly hat Haare aus gefärbtem Gold und einen verreisten Mann, der arbeitet bei Essen und macht Straßenbahnschienen. Tilly ist nicht mehr im Büro, sondern filmt. denn sie will auch ein Glanz werden. Aber sie kriegt keine Rollen und es geht auf der Börse ungerecht zu. Sie will trotzdem keine Zahlung von mir. Ich bin ihr dankbar und wir haben dieselbe Art und machen uns keine böse Luft. Ein über den anderen Tag leih ich ihr mein Fee für vormittags zur Filmbörse. Ich kann im Allgemeinen nicht klagen. Es geht aufwärts. Im Jockey lernte ich den roten Mond kennen. Seine Frau ist verreist, weil die Zeiten schlecht sind und Badeorte im Oktober weniger kosten als im Juli. Er sagt, er ist nur deshalb im Jockey, weil er Studien macht. An mir auch. Denn der rote Mond schreibt Romane und ist bekannt von früher her. Er sagt Kleine zu mir und bläht seinen Bauch in Überlegenheit.
Zu meinem 50. Geburtstag haben sich alle Zeitungen von mir verneigt.
Und die neue Zeit ekelt ihm wegen der Unmoral und der Politik.
Und mein Roman, Die Wiese im Mai, wurde 100.000 Mal aufgelegt.
Am liebsten möchte er die Kaisers zurück.
Denn ich schreibe Romane auf das deutsche Volk und nicht solche Zersetzungen wie von den ganzen Juden hier.
Sein neuester Roman heißt Der blonde Offizier.
Denn ich habe Geist.
Und Grundsätze.
Männer dürfen und Frauen dürfen nicht.
Ich frage mich nur, wie Männer ihr Dürfen ausüben können, ohne Frauen, die ja nicht dürfen. Dann hat er mich eingeladen in seine schöne Wohnung. Lauter Bücher und sowas und ein herausforderndes Chaiselongue. Ich trank Kaffee und Likör und aß viel. Danach gab es Danziger Goldwasser. Da glitzert in einem Glas ein kleiner See mit winzigen goldenen Fetzen und es ist hübsch zu wissen, dass man Gold trinkt, das süß schmeckt und wovon man betrunken wird. Daran wurde dann das Zeigen der Wohnung angeschlossen, was naturgemäß immer im Schlafzimmer endet. Es standen verheiratete Betten und auf einem war Zeitungspapier in Mengen gebreitet, wegen der Motten und ohne Stimmung. Und auf dem Nachttisch von der Badeortfrau lagen 5 Hemden aus Bembergseide. Die hatte sie vergessen und der rote Mond sollte sie nachschicken. Ich sagte gleich, das ist eine stilistische Stickerei. Ich würde gerne ein Hemd mitnehmen und mir welche arbeiten lassen danach. Sagte der rote Mond,
oh du,
und brauste wie Sturmwind an mich ran. Ob es Männer gibt, die warten können, bis man will? In solchen Fällen ist die beste Methode, um sich zu retten, Männer auf ihren Beruf hinzulenken, weil der genauso wichtig ist wie die Erotik. Also halte ich ihn im auf mich zubrausen auf und frage...
Dieses Buch, diese aufgelegte Wiese im Mai, die interessiert mich ja sehr.
Ach ja, die Wiese im Mai, na ja. Ich könnte dir etwas daraus vorlesen.
Und hocke mich auf das Bett mit Zeitungspapier.
Au ja, das wäre wunderschön.
Und der Mond hockt sich auf die andere Bettkante mit der Wiese im Mai und liest vor und hört nicht mehr auf.
Überaus lieblich zogen sich die Reben den Hügel hinauf.
Erst will ich zuhören. Die Sonne. Immer diese Rebenhügel, wodurch ein Mädchen den Berg runtertanzt und es lösen sich Flechten und von neuem Rebenhügel. Das geflochtene Mädchen füttert Hühner und der rote Mond macht But, But, But in hohem Ton. Das ist zu viel verlangt und ich nehme heimlich noch ein Hemd und stopfe es vorne ins Kleid. Und hört nicht auf und wieder Rebenhügel und alle 3 Seiten nehme ich ein neues Hemd vom Nachttisch, bis keins mehr da war. Und als er endlich eine Pause macht, stehe ich auf und sage...
Das war mir wie ein Gebet. Wie die Stunde einer Kirche. Mir ist ganz fromm zumute. Ich bedarf jetzt einer Einsamkeit und muss nachdenken über die Rebenhügel und alles. Alles andere auch.
Und schiebe mich durch die Türe aus der Wohnung mit einem Busen wie eine 100%ige Spreeamme. Als nächstes hütete ich widerwärtige Kinder einer hochherrschaftlichen Familie. Es wurde arrangiert von Tillys Schwester. Die hatte die Kinder früher bewacht. Sie wohnen am Knie und die Kinder sind von gewusster Frechheit wie Erwachsene. Der Mann hat Gold und Aktien und weißes Haar. Die stehen hoch und finden sich schön. und er ist groß und markantisch. Die Frau ist jung und faul und weiß von nichts. Wenn eine junge Frau mit Geld einen alten Mann heiratet wegen Geld und nicht sonst und schläft mit ihm stundenlang und guckt fromm, dann ist sie eine gute deutsche Mutter von Kindern und eine anständige Frau. Wenn eine junge Frau ohne Geld mit einem schläft, ohne Geld, weil er glatte Haut hat und ihr gefällt, dann ist sie eine Hure und ein Schwein. Da war der weiße Aktienmann und machte mir Augen und sagte:
Gnädiges Fräulein.
Und die edle Frau war im Theater und ich saß mit ihm und er kam mir näher und bot mir Wohnung und Geld. Er hatte eine Kegelkugelstimme, die mich kalt machte, aber ich wollte. Er hatte so verschleimtes Gelüge in seinen Augen, aber ich wollte. Ich dachte, die Zähne zusammenbeißen und an machtvolle Hermeline denken, dann geht es und sagte:
Ja, ich will.
Da klingelte es und der Schöne kam. Ein Besuch und entfernter Verwandter von dem Aktienmann und so schön, so schön. Und wir sahen uns an und tranken Wein zu dreien. Und in meinem Herzen waren auf einmal Brillanten, weil ich wusste, dass ich reich bin und tue, was mir gefällt. Und am anderen Tag treffe ich den Schönen. Groß war er und schlank und ein dunkles Gesicht wie ein starkes Märchen. Träume küssten mich durcheinander. Ein Zimmer war kalt und dunkel und der Schöne leuchtete. Ich habe Dank in meine Hände getan, weil ich keine Stimmung ins Kopfkissen lügen brauchte, wie er sich auszog. Ich war ein dankbares lachendes Weinen, weil er mir so gefiel. Aber dann hat der Schöne einen Fehler gemacht und dem Aktienmann alles gesagt. Und der sagt:
Sie sind ja eine Dirne! Machen Sie sich fort aus diesem Haus!
Nein, sowas! Und das bei meinen reinen Kindern!
Ach ja? Schließlich haben Sie Ihre reinen Kinder ja auch nicht vom Heiligen Geist, oder? Sondern von einem alten Aktienmann, von dem ich Ihnen überhaupt einiges erzählen könnte, nach naturgemäßem Vorgang.
Ging dann aber lieber, ohne weiter was zu sagen und allein in ein Café. Etwas weinte in mir. Ich hatte eine Lust, mein Gesicht in meine Hände zu tauchen, damit es nicht traurig ist. Es muss sich so viel Mühe geben, weil ich ein Glanz werden will. Es strengt sich ungeheuer an. Und überall sitzen Frauen, von denen die Gesichter sich anstrengen. Als ich nach Hause kam, saß der Ranowski besoffen auf der Treppe. Er wohnt über uns und ist ein Wort, das ich mich schäme, auf Papier zu geben, nämlich Zuhälter. Es ist an sich ein Haus, wo man alle Geheimnisse von allen weiß, die man besser nicht wüsste. Und er hat 4 Mädchen, die für ihn, also das Unterste, was es gibt. Darum braucht er sie aber doch lange nicht zu schlagen, dass Tilly und ich nachts denken, die Decke kracht und die ganze Gesellschaft fällt auf uns.
Hallo, Zuckerschnecke?
Ranowski will nach mir greifen, aber ich schlage ihm die Hand weg.
Es ist eine Gemeinheit. Was sind Sie nur für einer?
Ich bin verloren. Ich habe niemanden. Nur meine Goldfische.
Ach, kommen Sie mir jetzt nicht mit sowas.
4 Goldfische habe ich. Und der Tollste heißt Lollo. Sie schauen einen so mit Augen an. Besonders Lollo.
Schämen sollten Sie sich. Wie können Sie nur diese untersten Mädchen schlagen, die Ihnen noch dazu Geld geben?
Da ist diese Kraft in mir. Ich will es nicht und muss es trotzdem tun. Außerdem ekeln mich die Weiber.
Arbeiten Sie lieber was.
Aber ich bin doch arbeitslos.
Egal. Alles andere ist eine Schweinerei!
Und steige über ihn hinweg. Mein Leben ist Berlin und ich bin Berlin, aber es verursacht mir auch Müdigkeit. Wir haben gar kein Geld mehr, Tilly und ich. Wir liegen den ganzen Tag im Bett, wegen Hunger. Arbeiten kann ich nur mit Schwierigkeiten, weil ich ja keine Papiere habe und darf auf keiner Polizei gemeldet werden, denn ich bin noch auf der Flucht. Aber heute Abend gehe ich ins Resi und esse mich voll. Ich bin eingeladen von Franz, der arbeitet in einer Garage. Das ist das Telefon. Das steht auf allen Tischen. Mit ganz echten Nummern zum Drehen. Und das Resi ist überhaupt kein Lokal. Es ist lauter Farbe und gedrehtes Licht. Es ist ein betrunkener Bauch, der beleuchtet wird. Es ist ganz enorme Kunst. Sowas gibt es nur in Berlin. Und Weintrauben leuchten und auf Stangen sind große Terrinen und es glitzert und wasserartige Fontänen geben sich so ganz feinsinnige Strahlen. Und die Decke, die man dekoriert hat, dreht sich nach rechts und der Boden, worauf man tanzt, nach links. Da wird man betrunken, ohne zu trinken. Und es gibt Rohrpost. Da schreibt man Briefe und tut sie in Röhren und in ein Wandloch. Da kommt ein Zugwind und weht sie zum Bestimmungsort. Und tatsächlich bin ich von der ungeheuren Aufmachung wie berauscht.
Ich gehe ja selten aus, Doris. Aber heute mache ich eine Ausnahme.
Der Franz hat schlappe Haare und gebeugten Rücken. Wegen seiner Mutter, die er erhält, und drei kleinen Brüdern.
Herr Ober, eine Flasche Wein, bitte.
Sehr wohl, der Herr.
Wenn er mal ausgeht, muss er trinken, weil er sonst nicht den Mut hat, richtig froh zu sein. Und um zu vergessen, dass er Geld ausgibt für sich.
Was willst du essen? Ich lade dich ein, Doris.
Das merke ich nach und nach.
Der Wein, die Herren?
Und mir schmeckt der Wein nicht mehr und überhaupt.
Ach, lass mal, Franz, ich habe überhaupt keinen Hunger.
Nachher bin ich mit Franz, weil ich nicht wollte, dass er so viel umsonst ausgegeben hat. Erst hat er gedrängt, dann war er enttäuscht, weil er ein Mädel wollte, das sich nicht so schnell herbeilässt. Ich hatte es ja nur gut gemeint. Und es wohnt doch im Haus von uns unten Herr Brenner. Der kann nichts mehr sehen. Keine Geschäfte und karierten Lichter und moderne Reklame und nichts. Denn er hat die Augen verloren im Krieg. Und ist 40 und sitzt trübe immer in der Küche mit dem Blick auf die Mauer. Aber die sieht er ja nicht. Und so einen schönen Mund. Ich besuche ihn manchmal, wenn seine Frau fort ist. Weil die mich nicht will und böse ist. Alles soll ihr allein gehören. Weil sie alles verdient und plättet den ganzen Tag für Leute und näht Wäsche. Die gönnt nicht den Schuhsohlen von fremden Menschen, dass sich der Dreck von ihrem Fußboden daran festklebt. Und will keinen in ihrer Wohnung, was ihr Mann ist und ihre Küche.
Wenn sie weint, denke ich, sie hat lange gelbe Zähne. Hat sie lange gelbe Zähne?
Nein, nein. Sie hat kleine, weiße Zähne.
Aber das ist nicht wahr. Aber es ist doch scheußlich, immer so eine Idee von langen, gelben Zähnen zu haben.
Und Sie? Wie sehen Sie eigentlich aus?
Das ist mir ganz komisch. Ich will mich selber beschreiben von außen und nicht wie ein Mann, der nach mir verrückt ist und sowieso alles schön findet, was ja doch immer nur halb stimmt. Und so sage ich, wie ein medizinischer Arzt.
Also, ich habe schon eine schöne Figur, aber ein bisschen mager. Das ist gerade modern. Und habe Augen von einem braunen Schwarz und bin wohl auf blutarme Art blass am Tage und an meiner Stirn blaue Adern und abends rote Backen und auch sonst, wenn ich aufgeregt bin. Und mein Haar ist schwarz wie ein Büffel, also nicht ganz, aber doch. Und kraus durch Dauerwellen, aber die lassen schon wieder etwas nach. Und mein Mund ist von Natur ganz blass und wenig und geschminkt sinnlich. Und eine ganz glatte Haut, ohne Sommersprossen und Falten und Staub. Und das Übrige ist wohl auch sehr schön.
So ist das.
Und habe eine Scham, von meinem ganz erstklassigen weißen Bauch zu sprechen. Aber da sagt der Brenner schon:
Man hört dich gar nicht, wenn du gehst. Wie gehst du denn? Bewegst du die Hüften?
Nein, ich kann es nicht leiden, wenn die Mädchen ihre Hintern winden wie ein Korkenzieher beim Gehen, aber manchmal schwingen mir meine Füße und in meinen Knien ist ein wunderbar aufregendes Gefühl.
Da sitze ich vor ihm auf dem Küchentisch und stelle meine Füße auf seine Knie und er streicht mir über meine seidenen Schienbeine. Wann hatte denn wohl jemals bei mir ein Mann Hände, die genau wussten, was mir passt und was nicht? Und fasst meine Füße mit Fingern wie Weihnachtskerzen aus Wachs. Und traut sich nicht, mich zu küssen. Das gibt mir Liebe und Mut. Der Brenner hat mir eine Kette aufgezogen aus Holzperlen. Es sind rote und herrliche und grüne Farben und zusammengestellt mit einem Sinn. Heimlich habe ich geweint vor Freude, weil es doch selten vorkommt, dass einem hinterher einer was schenkt.
Liebe Volksliederstimme, wo warst du gestern?
Ich war im Haus Vaterland.
Ich habe mich gepudert wegen seiner Hände und den Mund gemalt, auch wenn er es nicht sieht.
Im Vaterland sind toll elegante Treppen, wie in einem Schloss mit Gräfinnen, die schreiten. Und Landschaften und fremde Länder und Wien und Lauben von Wein und die kolossale Landschaft eines Rheins mit Naturschauspielen. Ja, denn sie machen einen Donner! Welche Stadt hat denn sowas noch, wo sich Räume an Räume reihen von der Größe eines Palastes?
Und dann?
Dann hat mich einer angesprochen.
Oh, und dann?
Dann... Ach, wissen Sie was, Herr Brenner? Man sollte überhaupt nie Kunstseide tragen mit einem Mann.
Warum?
Die zerknaut dann so schnell. Und wie sieht man aus nach 7 reellen Küssen und Gegenküssen?
Liebe ist mehr.
Ach, Liebe ist zufällig zusammen betrunken sein und aufeinander Lust haben. Und sonst Quatsch.
Nein, Liebe ist mehr.
Und ich weiß es ja, aber ich will nichts wissen. Ich will nicht.
Ich habe eine Sehnsucht.
Da werden seine Augen noch toter. Und ich küsse ihn. Am anderen Tag sagt er mir, dass er ins Heim kommt. Seine Frau will es so.
Frau Brenner?
Ja?
Ihr Mann? Mhm. Ich will ihn einen Abend... Also, durch die Straßen... Ich will ihn führen. Denn im Heim sieht er ja nichts mehr.
Wir sind in der Küche zu drei. Er hat mich gebeten vorher.
Nee, ich gehe mit ihm. Ich bin seine Frau.
Lassen Sie einmal mich mit ihm gehen. Ich kann ihm so viel zeigen.
Das war so ein Kampf über ihn hinweg. Ich liebe ihn nicht, aber ich kämpfe um den Abend. Er will es so gerne. Meine Knie fühlen es.
Geld gibt's aber nicht dafür.
Keine Angst, ich hab Geld.
Und dann gehen wir durch Berlin. Seine Haut riecht nach schwarz-weißen Birken vor Glück und ich zeig ihm Berlin.
Doris, was siehst du?
Männer an Ecken, die verkaufen ein Parfüm und kein Mantel. Und Kesses Gesicht und keine Mütze. Plakate mit nackten rosa Mädchen und keiner guckt hin. Und berühmte Fotografen mit Bildern in Kästen von enormen Leuten ohne Schönheit. Manchmal auch mit.
Und was siehst du noch?
Ein Mann mit einem Plakat um den Hals. Ich nehme jede Arbeit und jede dreimal unterstrichen und ein böser Mund. Der zog sich nach unten mehr und mehr. Und dann das Kempinski. Mit edlem Holz und Taxis davor, mit weißen Karos und Chauffeure, mit eingeknicktem Kopf, weil sie ja immer warten. Und Vorgärten von Cafés, die sind ein Winter. Und drin Musik. Und auch mal Bars. Und großes Licht hoch über der Erde von Kupferberg-Sekt.
Und was noch? Was noch?
Und weiter die Townziehen hinunter. Es ist ja alles wunderbar. Und breite Wege mit Schienen und gelben Bahnen und Menschen am KDW. Das ist so groß. Und mit Kleidern und Gold und an der Tür viele elegante Hunde an Leinen. Die warten auf Damen, die kaufen drin. Und schwarze Pelze und drunter Gewalle schimmern in den Augen und sind ein schwarzes Theater oder ein blondes Kino.
Was siehst du noch? Was siehst du noch?
Ich sehe mich in Spiegeln von Fenstern und finde mich hübsch. Und dann gucke ich die Männer an und die gucken auch. Und eine Ampel, die wechselt grün und rot und gelb und so riesige Augen. Autos warten vor ihr. Und ein Automatenrestaurant mit Balkürenmusik und Delikatessen, die man sich schämt nicht zu kennen. Und ein kleiner Wittenberg-Tempel. Da fährt unten im Bauch die Unterkuppel. Es leuchtet ein großes Riesen-U.
An der Haltestelle vom Omnibus mache ich einen Augenblick die Augen zu, um zu hören, wie es ist für ihn. Wie das alles in einen dringt. So viel Lautes. Und rein in den Omnibus. Der springt mit uns übers Pflaster und ist doch so groß und so dick und so voll. Alle atmen sich an. Und aus Polstern ein Dunst. Als wir aussteigen, sagt er:
Es ist eine gute, einsame Luft jetzt.
Kann man denn riechen, wenn's dunkel wird?
Frage ich, und etwas in mir weicht in lauter Ruhe auf. Und ich nehme seine Hand und er hat Vertrauen, wenn ich ihn führe. Ich bin ihm die Rettung vor Übergängen und Straßen.
Glaubst du, im Heim wird ein Garten sein?
Es wird ein Garten sein.
Ich könnte heulen. Es kann nämlich sein, dass ich ihn doch etwas lieb habe. Aber wie komme ich da weiter und wehre mich meiner Karriere wegen? Und an der nächsten Ecke hören wir die Stimmen von einem Jungen. Er hat ein musikalisches Instrument und er singt mit großer Hoffnung in der Stimme. Sein Arm macht einen Ruck und wir stehen und hören zu.
Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt.
Das war schön.
Und sammelt dann danach und ist ein feiner Junge mit einem glücklichen Gesicht. Weil er sich gar nicht kaputt machen lässt und gar keine Angst hat. Und Brenner kramt aus seiner Tasche gesparte Pfennige für Tabak im Heim und gibt sie dem Jungen.
Dankeschön, das ist sehr nett.
Das war schön.
Mhm.
Danke.
Sehr schön.
Doris, scheinen Sterne?
Ja, es scheinen Sterne. Lüge ich ihm und schenke ich ihm. Denn es sind gar keine Sterne am Himmel. Und atmet die Stimme und die Luft und halben Sterne.
Das ist schön.
Thank you.
Das kunstseidene Mädchen. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Irmgard Keun. Teil 2. Mit Jella Hase als Doris. Hörspielbearbeitung und Regie Regine Arem. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2024.
Jetzt haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Eat, Read, Sleep. So heißt der NDR-Bücher-Podcast. Davon habt ihr vielleicht schon gehört, denn die Hosts touren inzwischen mit ihren Live-Shows durch ganz Deutschland. Die Eat, Read, Sleep Community ist riesig. Es gibt fast 100 Fanclubs, unter anderem auch auf Instagram. Eat, Read, Sleep ist nämlich kein Bücherpodcast auf Feuilleton-Schwurbelniveau, sondern da wird Leidenschaft für Literatur geweckt und das mit allen Sinnen. Der Titel setzt Lesen mit den Grundbedürfnissen gleich, aber es gibt auch wirklich was zu essen im Podcast, nämlich immer ein Gericht, das mit einem Buch oder einem Autor, einer Autorin zu tun hat. Zum Beispiel Pippi Langstrumpfs Pfefferkuchen oder Tolstois Lieblingskuchen oder auch der pangalaktische Donnergurgler aus Per Anhalter durch die Galaxis. Vor allem geht's natürlich ums Lesen. Die Hosts Jan, Daniel und Katharina schwärmen von aktuellen Lieblingsbüchern, streiten über Bestseller, stellen die All-Time-Favorites der Community vor und betteln sich im Literaturquiz. Den Bücherpodcast Eat, Read, Sleep findet ihr in der ARD-Audiothek und wir haben ihn euch auch in unseren Shownotes zu dieser Folge verlinkt. Viel Spaß beim Reinhören in Eat, Read, Sleep.